S.O.S.
Was willst du?
Süßes oder Saurier. S.O.S. Hurra! S.O.S. Süßes oder Saurier. S.O.S. Süßes oder Saurier. Hurra!
Ein Podcast über alles, was krabbelt,
stampft,
blubbert
und fliegt.
Wir haben Süßes
und wir haben Saurier.
Heute mit
Seepferdchen, die wie Konfetti umherfliegen,
300 Millionen Babys
und 2 Jahren schwanger sein.
Heute geht es um den Nachwuchs in der Tierwelt.
Oh, Sparky, weißt du, was ich dir noch von meinem Urlaub in Portugal erzählen wollte?
Nö, aber dass du freiwillig in einem Tierheim geholfen hast und immer mit den Hunden Gassi warst, finde ich schon mal richtig stark. Ist die Geschichte ähnlich cool?
Sie ist verrückt. Ich habe sie gerade in mein Tagebuch geschrieben.
Ich drehe meine Schweineohren auf Maximalempfang. Erzähl!
Also, in manchen Teilen Portugals, an der Algarve, also eher im Südwesten, da gibt es super, super, super viele Störche. Eine Landstraße, die ich da entlang gefahren bin, da war auf jedem Strommast ein Nest mit jeweils 2 bis 3 Störchen drin. Das waren dann insgesamt bestimmt 10 Nester. So, so viele Störche!
Klapper die Klapp, Klapp!
Ich bin extra nochmal umgedreht, um die Strecke nochmal zu fahren, weil ich meinen Augen gar nicht glauben konnte.
Wow, so viele Störche auf einem Haufen, in einem Nest und hintereinander. Na, da wird es ja wohl ganz viel Nachwuchs, also Menschenbabys in dem nächsten Dorf oder der Stadt bald geben.
Haha, Sparky, welche Oma oder welcher Opa hat dir denn diesen Aberglauben erzählt? Kinder, lasst euch nicht veräppeln. Der Klapperstorch bringt nicht die Babys und es wird auch keiner schwanger, nur weil er einen Storch gesehen hat. Fragt mal eure Eltern.
Ich finde es ja beeindruckend, wie riesig so ein Storchennest ist. Die können einen Durchmesser von bis zu 2 Metern haben. Also so wie ein Erwachsener, wirklich sehr großer Mensch. BasketballerInnen sind oft so groß. Boah, wie lang das dauern muss, das zu bauen.
Das Nest heißt im Übrigen Horst.
Wie Horst? Horst wie Rüdiger?
Ja, Horst wie der Männername.
Ich glaube, mein Schwein pfeift.
Und weißt du was? Jule ist so ein Ding aus Holz, wo sich Greifvögel draufsetzen können. Spannend finde ich auch, was Vögel alles in ihre kleinen Nester packen oder in die großen. Da sind ja nicht nur trockene Stöckchen, Gräser und andere Pflanzenteile drin, die sich gut zu einem runden Nest bauen lassen, sondern auch Wolle, Federn, Haare oder auch Papier und Plastikfutzelchen.
Nistmaterial nennt sich das.
Und liebe FellnasenbesitzerInnen vom Radio und unter den Kopfhörern, wenn ihr eure schnurrenden und bellenden Vierbeiner draußen kämmt, nehmt das Fell mit. Viele denken, Vögel bauen sich was damit, aber das ist nicht gut für die. Die können sich da drin verheddern oder die kleinen Babyfüße der Vögelchen drin stecken bleiben und so.
Der Spatz bei mir vorm Fenster trägt gerade auch ganz viele Federn in seinen Nistkasten. In Folge Unsere Vögel, Gesangstalente von nebenan, haben wir auch noch ganz viele Ideen und Tipps, wie ihr Vögeln beim Nisten in der Stadt helfen könnt.
Apropos Nester. Die 7-jährige Emilie will wissen,
wie groß ein Straßenei ist.
Spannend. Und ich habe hier noch die Frage von Alisa, 5 Jahre.
Ich möchte wissen, warum Schildkröten keine Nester bauen.
Das klingt ganz danach, dass du und ich uns mal aus unserem Nest bewegen sollten und ins Museum flattern.
Ich fühle mehr die Schildkröte und will auf dem Boden durch Sand kriechen.
Hauptsache Museum, Sparky.
Wow, das ist ja abgefahren, was Biologin Nadja uns jetzt alles über Tierbabys erzählt hat. So cool.
Dann lass uns mal mit den Eiern in Nestern anfangen. Emily wollte doch wissen, wie groß ein Straußenei ist.
Strauß? Ihr wisst, diese riesigen Vögel, höher als ein Mensch, mit diesem langen, hellen Hals und den langen, hellen Beinen und dann diesen plüschigen, dunklen Flauschkörper.
Die können nicht fliegen und die gucken auch immer so ein kleines bisschen dusselig.
Jule, also sag mal, Okay, also ein Strauß habt ihr jetzt vor Augen. Nun zu seinem Ei. Das sind richtige Kaventsmänner, richtige Oschis, Brocken.
Stellt euch mal ein Hühnerei vor. Passt in eure Hand, oder? Straußeneier sind dagegen eher so lang wie ein Hotdog oder ein Stieleis.
Also so circa 15 cm.
Und sowas von schwer. Ein Straußenei wiegt circa 1 bis 2 Kilo, also so viel wie 20 bis 25 Hühnereier.
Wenn ihr das aufschlagt, kommt da ein bisschen mehr als 1 Liter Ei raus, also ein gefüllter Messbecher. Oh, Heidewitzka!
Straußeneier gehören damit zu den größten Eiern der Welt.
Strauße leben ja in Afrika. Hier seht ihr sie also nicht in freier Wildbahn. Wohnt ihr jedoch im Nordwesten in Mecklenburg-Vorpommern, könnten euch ähnliche große Laufvögel über den Weg laufen. Nandus, die kommen eigentlich aus Südamerika. Und bei denen brütet im Übrigen das Männchen die Eier aus und kümmert sich 6 Wochen lang um die Küken.
Ha! Das ist ja fast wie bei den Seepferdchen. Über die haben wir in der Folge Meerestrio, Muscheln, Seepferdchen und Krebse gesprochen. Die Männer kümmern sich um den Nachwuchs bei denen. Bei Seepferdchen legt das Weibchen nämlich die Eier in eine Brusttasche beim Männchen und dann brütet er die Eier aus. Und je nach Seepferdchenart schlüpfen dann nach ein paar Tagen oder Wochen 100 bis 200 kleine Mini-Seepferdchen.
Und mit Mini meinen wir mini, 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 mini klein. Nur wenige Millimeter sind die groß. Und wenn die schlüpfen, macht es piu, 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 piu. Die schleudert's da wie Konfetti aus einer Konfettikanone.
Aber kommen wir zurück zu Nestern. Es gibt nämlich nicht nur gemütliche Vogelnester.
Auch Ameisen bauen Nester. Den Ameisenhügel. Die können bis zu 1 Meter hoch sein und genauso tief nochmal in die Erde gehen. Im Ameisenhaufen sitzt dann die Königin und brütet die Eier aus. Insgesamt leben in einem Ameisenstaat dann Hunderte bis Millionen von kleinen Supertierchen.
Von Bienen- und Wespennestern haben wir euch auch schon mal erzählt. Da schlüpfen die Babys aus Waben. Und Waben sind wie eine Art Pappmaché. Also die Bienen und Wespen nagen Holz ab und leimen es mit Speichel zusammen.
Mehr zu Bienen, Wespen, Hornissen und Co. findet ihr in unseren Folgen Summende Superheldinnen, Bienen und Wespen und Insekten klein, aber oho. Und auch super spannend, bei manchen Fischarten bauen die Männchen auch Schaumnester. Da bilden die ein Nest aus den Eiern, dem sogenannten Laich, Sekret und ganz vielen Luftblasen und das schwimmt dann da so als Bläschenklumpen an Schwimmpflanzen.
Und sieht aus wie ein Schaumnest. Kommen wir zu Alisas Frage. Sie wollte wissen, warum Schildkröten keine Nester bauen.
Und da haben wir dank unserer Biologin Nadja auch etwas dazugelernt.
Tatsächlich ist es so, dass Schildkröten zwar keine Nester bauen, wie wir die von Vögeln kennen, also aus Stöcken oder Gras oben im Baum. Aber tatsächlich bauen Schildkröten doch Nester.
Nest ist Nest, egal ob mit Gras und Stöckchen oder eben mit Sand.
Und zwar kennt man es ja vor allem von Meeresschildkröten, die dann an Land kommen und am Sand, am Strand ein großes Loch graben, wo ihre Eier dann reingelegt werden. Oft ganz viele Eier auf einmal. Und die werden dann durch die Mutterschildkröte mit den Flossen wieder zugeschüttet.
Und dann wärmt die Sonne tatsächlich das Nest und hilft beim Ausbrüten der Eier. Wie die Sonne quasi entscheidet, ob da ein weibliches Schildkrötenbaby oder ein männliches schlüpft, erfahrt ihr in unserer Folge Abtauchen mit Meeresschildkröten. Nadja sagt, was passiert, wenn die Sonne genug geschienen hat?
Und dort in diesem Schildkrötennest wachsen die Schildkrötenbabys in den Eiern heran, bis sie dann bereit sind zu schlüpfen. Und dann graben sie sich aus diesem Sandnest wieder aus und laufen ganz schnell zum Meer, um ins Wasser zu kommen und dort dann groß zu werden. Also es ist zwar kein Nest, wie wir das von Vögeln kennen, hier bei uns im Frühling, aber es ist eben ein spezielles Schildkrötennest.
Da wir schon einmal bei Reptilien sind, passt doch auch diese Frage von William. Er hat uns per Mail Folgendes gefragt.
Ich will fragen, ob Landsaurier und Flugsaurier vom Bauch, wie wir Menschen, eigentlich Kinder gekriegt haben. Ob es Saurier gab, die auch lebende Kinder bekommen haben.
Also erst einmal so ganz allgemein, sagt Nadja.
Saurier, also dazu gehören die Dinosaurier und auch Flugsaurier, waren Reptilien, also sind Verwandte mit unseren heute lebenden Eidechsen, Schlangen und Schildkröten.
Wenn ihr noch mehr über Reptilien wissen wollt, checkt doch mal unsere ganzen Folgen. Da gibt es welche über Schlangen, Chamäleons oder Krokodile.
Und die Landsaurier, genauso eben wie unsere Schildkröten, Eidechsen und Schlangen, die haben Eier gelegt. Und aus den Eiern sind die Baby-Dinosaurier dann geschlüpft. Wir kennen auch Dinosaurier-Eier aus dem Fossilbericht. Ein paar davon sind auch gerade im Naturkundemuseum in der Ausstellung zu sehen.
Habt ihr gehört? Echte, uralte Dinosaurier-Eier könnt ihr auch im Museum für Naturkunde Berlin sehen. Abgefahren! Ihr könnt euch also merken,
aus dem Bauch kommen die Kinder tatsächlich nur bei Säugetieren, also nur bei Tieren, die Haare haben, wozu wir Menschen eben auch gehören.
Und wir bleiben bei Reptilien. Der 6-jährige Luca aus Berlin hat uns diese Audionachricht gesendet.
So sehen die Kinder von dem Geckos anders als die Eltern aus.
Kinder von manchen Geckoarten sehen ganz anders aus als ihre Eltern später. Zum Beispiel, weil sie ganz andere Farben haben als die erwachsenen Eltern. Das ist auch nicht nur bei Geckos oft so, sondern auch bei vielen anderen Tieren, zum Beispiel bei Vögeln. Dass die ganz typischen Merkmale, die man von den erwachsenen Tieren kennt, bei den Babys und Kindern dieser Tiere noch gar nicht da sind.
Ha! Das hat doch bestimmt einen sehr schlauen Grund.
Manchmal sind die Farben dafür da, um Partner anzulocken. Also zum Beispiel, dass ein Männchen besonders bunt sein will, um interessant für die Weibchen zu sein oder eben umgekehrt. Und das ist für die Gecko-Kinder noch gar nicht wichtig.
Noch ein anderer Grund, sagt Biologin Nadja.
Oft leben die Kinder von Tieren auch in anderen Bereichen als die Erwachsenen. Zum Beispiel die Erwachsenen auf Steinen oder Steinoberflächen und die Kinder aber, bis sie groß genug geworden sind, im Laub. Und da sind sie dann viel schlechter zu sehen für Raubtiere, wenn sie eher braun oder grau sind und sich zwischen den Blättern verstecken können.
Wenn ihr im Kopf jetzt mal an alle Tierkinder denkt, die ihr kennt, da sehen doch bestimmt viele ganz, ganz, ganz anders aus als die Erwachsenen.
Zwei Beispiele. Trampeltiere, also die mit den zwei Höckern, kriegen diese Höcker beispielsweise auch erst, wenn sie erwachsen sind. Genauso ändert sich auch das Fell und die Farbe. Oder Rehkitze haben weiße Punkte, damit sie sich besser tarnen können. Hört da auch unbedingt in unsere Waldfolge Waldausflug Teil 2, Igel, Reh und Fuchs rein. Halten wir fest, Tierkinder sehen oft anders aus als ihre Eltern, damit sie sich besser verstecken können und somit weniger einfach von Fressfeinden und Raubtieren entdeckt werden können. Wo wir schon mal bei den Tierkindern sind. Mina aus Wolin in Brandenburg fragt sich:
Warum kriegen manche Tiere viele Kinder und andere nur wenige?
Das ist eine wirklich gute Frage, sagt Biologin Nadja.
Das sind nämlich zwei ganz unterschiedliche Strategien, die man bei Tieren finden kann. Manche Tiere bekommen nur ganz wenige Kinder auf einmal, also nur eins oder manchmal auch zwei. Dazu gehören auch wir Menschen selbst, aber auch ganz viele andere Tiere, zum Beispiel auch Elefanten.
Elefanten haben die längste Tragezeit der Säugetierwelt. 22 Monate, also fast 2 Jahre, ist eine Elefantenmama trächtig, also schwanger. Also mehr als doppelt so lang wie ein Mensch. Und meistens kriegen sie eins und selten auch mal 2 Elefantenkälbchen.
Also auch ein bisschen wie beim Menschen. Aber zum Glück sind Menschenbabys leichter als Kälbchen.
Und diese Elefantenkälbchen wohnen dann in einer Gruppe von weiblichen Elefanten mit ihren Omas und ihren Tanten und Geschwistern, vor allem den Schwestern. Und die ganze Gruppe kümmert sich dann um diese Elefantenkälbchen und sorgt dafür, dass sie gut mitkommen, wenn die Elefantenherde wandert, dass sie gut geschützt sind vor Raubtieren. Und deswegen hat dieses Elefantenkälbchen auch ganz besonders gute Überlebenschancen.
Elefantenbabys werden also auch, so wie ihr, gebabysittet von anderen, damit die Eltern auch mal durchschnaufen können.
Und tatsächlich, schon wenn eine Elefantenkuh gebärt, stellen sich andere Weibchen aus der Herde um sie drumrum und beschützen sie. Ein Elefantenkalb wird im Übrigen 5 Jahre lang gesäugt.
Kommen wir nun zur zweiten Strategie. Statt 1 oder 2 Kinder kriegen manche Tiere Hunderte oder sogar Millionen Babys.
Dazu gehören zum Beispiel Frösche. Die legen ganz viele Eier im Tümpel oder auch in einem Fluss ab und daraus schlüpfen dann ganz, ganz viele Kaulquappen.
Die Froscheier heißen im Übrigen Froschlaich und je nach Froschart legt ein Frosch mehrere hundert oder mehrere tausend Eier, aus denen dann bestenfalls Kaulquappen werden.
Die Kaulquappen sind dann aber völlig auf sich allein gestellt, nachdem sie geschlüpft sind und müssen selber zusehen, dass sie Nahrung finden und dass sie nicht aufgefressen werden von irgendwelchen Raubtieren.
Denen fehlen also die erwachsenen Beschützer.
Und das heißt eben auch, dass viele von diesen Kaulquappen eigentlich nicht überleben, bis sie erwachsen werden. Aber dadurch, dass es eben so viele Kaulquappen von Anfang an sind, schaffen es nachher eben doch noch genügend Kaulquappen zu erwachsenen Fröschen zu werden und den Fortbestand der Art zu sichern.
Der krasseste Eiableger ist im Übrigen der Mondfisch. Pro Laichvorgang legt er 300 Millionen, ich wiederhole, 300 Millionen Eier. Also viermal so viele Menschen wie in Deutschland leben, nur eben in futzelkleiner Eiform.
Ihr seht also zwei ganz unterschiedliche Strategien. Entweder ganz wenige Babys, die ganz gut beschützt werden, oder ganz viele Babys, die nicht beschützt werden.
Viele Babys oder wenige? Wozu gehören eigentlich Nashörner? Das will Mila, 5 Jahre alt aus Cork, in Irland wissen.
Ich möchte wissen, ob Nashörner manchmal Zwillinge haben können.
Da hat uns vorhin tatsächlich Lieblingsbiologe Sebastian kurz ausgeholfen.
Bei Nashörnern wurden noch keine Zwillinge nachgewiesen. Und auch Mehrlingsgeburten sind bei Nashörnern super selten. Ein Breitmaulnashornbaby wiegt bei der Geburt gut 50 Kilo. Da hat die Mutter auch so schon genug zu tun, dieses eine Kalb zu beschützen und zu ernähren.
Aber gut zu wissen zum Thema Zwillinge.
Zwillinge kommen aus derselben befruchteten Eizelle und sind auch bei uns Menschen selten. Ich weiß von echten Zwillingsgeburten, außer bei uns Menschen, noch bei Rindern, Affen und Gürteltieren. Andere Tiere, wie zum Beispiel Hunde oder Katzen, bekommen mehrere Babys auf einmal, indem mehrere Eizellen befruchtet werden.
Im Übrigen, Jule, Mila war so lieb und hat mich zum Urlaub nach Irland eingeladen. Sie hat wohl ein ziemlich gutes Schlammloch in ihrem Garten und da dürfte ich mal vorbeikommen.
Ha, wie sau cool! Aber was ist mit mir?
Für dich findet sie bestimmt auch noch ein Schlammloch.
Stell dir das mal vor, ich nackt als Mensch in einem Schlammloch. Sau cool!
Danke, liebe Mila, auf jeden Fall. Ich wollte schon immer mal jedem eurer Schafe im Land, in Irland gibt es mehr Schafe als Menschen, persönlich Hallo sagen.
Eine große Frage haben wir noch zum Schluss. Aaron aus Leipzig möchte gern wissen.
Bleiben Tiereltern immer zusammen oder trennen sie sich immer wie bei Mensch?
Die meisten Tiereltern haben eines gemeinsam. Sie sind nur zur Paarungszeit zusammen und dann macht jeder wieder seins. Aber
es gibt manche Tierarten, zum Beispiel Schwäne, da suchen sie sich ihre Partner nur ein einziges Mal aus und bleiben dann ein ganzes Leben lang als Paar zusammen. Wenn einer von den beiden Schwänen dann stirbt, dann bleibt der andere Schwan den Rest seines Lebens alleine.
Erdmännchen und Grauwölfe oder auch Präriewühlmäuse und Großpinguine bleiben auch für immer zusammen.
Bei anderen Tieren ist das aber nicht so. Und meistens ist es tatsächlich anders. Bei Löwen zum Beispiel hat man immer das stärkste Männchen im Rudel, was der Papa von allen Löwenkindern ist. Und wenn so ein starker Löwe dann irgendwann zum Beispiel im Laufe der Jahre älter und schwächer wird und ein jüngerer, stärkerer Löwenmann kommt, dann kann das auch sein, dass die zwei sich bekämpfen um ihre Vorherrschaft und der ältere Löwenmann das Rudel dann verlassen muss zugunsten des jüngeren Männchens.
Ob die Tiereltern zusammenbleiben oder nicht, hat am Ende nichts mit Liebe, wie beim Menschen, zu tun.
Also ob wirklich Tiere ein Leben lang als Paar zusammenbleiben oder nicht, hat eigentlich immer was mit einer Überlebensstrategie zu tun, vor dem Hintergrund, wie stark die Nachkommen der Gruppe sein können und was ihnen die besten Überlebenschancen in der Natur geben kann.
Och Menno, jetzt sind wir schon durch. Und aber, also ich, naja.
1, 2, einatmen, ausatmen.
Also, ich hab doch noch nicht alle verrückten Tierbabysachen erzählt.
Na los, dann mach. Aber schnell.
Also, Anaconda-Weibchen legen anders als andere Schlangen keine Eier, sondern gebären lebende Babyschlangen, circa 40 Junge. Und die große Wabenkröte, die legt ihre Eier nicht als Laich ab, sondern die hat Löcher auf dem Rücken, in denen sich die Babys entwickeln, in Eiern und dann als fertige Minikröten rauskrabbeln. Oder ein Fisch, der Goldstirnbrunnenbauer, der trägt seine Eier im Maul, und zwar beim Männchen, und brütet sie auch im Maul aus.
Uiuiuiui, wie verrückt! Meine liebste Geschichte, das Faultier. Es hängt zum Babykriegen vom Ast, wie an so einer Klimmzugstange, nur an seinen vorderen Armen. Sobald das Kind das Licht der Welt erblickt, krallt es sich am Fell fest, krabbelt hoch und trinkt erstmal einen ordentlichen Schluck Milch bei Mama Faultier.
Hui, das war ja heute richtig viel Gewusel. Ich glaube, ich muss die Folge selbst nochmal hören, damit ich nicht alles vergesse.
Ihr wollt etwas über den Regenwald wissen? Habt noch mehr Fragen zur Unterwasserwelt oder auch zu Fabelwesen? Na dann, her mit euren Fragen.
Schickt mir, Sparky von der Berliner Sparkasse und meiner Freundin Jule eine Sprachnachricht an 0176 921 36 208. Oder eine E-Mail an sos@mfn.berlin.
Und wenn ihr jetzt auch mal kurz eine Verschnaufpause braucht, ohne Erwachsene, macht ihnen doch Beats and Bones an. Das ist der Erwachsenen-Podcast vom Museum.
Piu, piu, piu! Jetzt hier mein Witz. Warum fahren Elefanten kein Fahrrad? Weil sie keinen Daumen zum Klingeln haben.
Na dann, bis denne Antenne.
Tschüssikowski.
Was willst du?
Süßes Ohr.